SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen, es ist wieder Freitag und Zeit für eine neue Woche dessen, was in der Wissenschaft so Spannendes und vielleicht auch Kurioses passiert ist. Diese Woche wieder mit mir, mit Julia Nestlen und mir virtuell gegenüber
Sina Kürz.
Hallo Sina, schön dich mal wieder zu sehen und zu hören.
Es gibt Fortschritte in der Cyborg-Entwicklung oder wie eine Forschungsgruppe aus Japan und Frankreich es vielleicht eher nennen würde, neue Erkenntnisse für den Einsatz von Prothesen. Mhm. Ich finde natürlich Cyborg-Entwicklung auf jeden Fall spannender. Die haben nämlich ein Experiment mit mehreren Probanden gemacht und da geht es um einen sechsten Finger.
Also endlich, noch einen Daumen.
Was willst du, einen zweiten Daumen oder?
Unbedingt. So oft denke ich mir das.
Okay, ja, die haben tatsächlich, also ich weiß nicht, wie zweiter Daumen stelle ich mir jetzt nicht so sexy vor, aber sechster Finger, die haben diesen sechsten Finger an, also links an den kleinen Finger dran gebaut, weißt du, also dass du den auf der anderen Seite dann hast, nicht am Daumen, sondern am kleinen Finger.
Ja.
Und die wollten eben schauen, wie gut das Gehirn der Probanden dieses kleine neue Körperteil zum eigenen Körper als zugehörig erkennt. Also kennst du vielleicht dieses Rubber Hand Illusion Experiment? Hast du das mal gemacht? Das habe ich irgendwann mal als Kind im Museum oder so gemacht.
Ja. Das ist doch, wenn man... Ja. Ne, beschreib du.
Nee, beschreib du ruhig.
Okay, dann musst du sagen, ob ich es richtig habe. Dass man praktisch seine Hand links liegen hat und dann irgendwie dazwischen eine Wand und dann eine zweite Hand. Und dann wird die Gummihand, also es ist eine zweite Gummihand und mit der wird irgendwas gemacht, ein Messer reingehauen oder so und man hat dann Angst, dass es die eigene Hand getroffen hat oder so, ne?
Ungefähr. Genau, also meistens wird kein Messer reingehauen. Ich weiß nicht, was für ein Trauma du im Kindermuseum hattest.
War als Kind.
Genau, ob das Foltermuseum war. Aber normalerweise, also ich kannte das so, dass dann so da drüber gestreift wird mit einer Feder oder irgendwie so leichte Berührungen, ne? Und dann du siehst das halt und siehst auch diese falsche Hand, von der du optisch jetzt erstmal denken würdest, ah ja, da liegt doch auch meine echte Hand. Und dann fühlt sich das wirklich so an. Also dann spürst du auf deiner echten Hand tatsächlich Berührungen, nur weil weil da dieser visuelle Reiz ist, ne? Weil du das siehst. Dass dein Gehirn dann denkt, ja, guck mal, da wird gerade meine linke Hand gestreichelt. Fühle ich komplett, denkt sich dann das Gehirn. Und in Wirklichkeit passiert halt gar nichts.
Genau, darum, wie der Körper akzeptiert, dass dann ein sechster Finger ist oder das Gefühl hat, dass er wirklich dazugehört, oder?
Genau, aber der wird nicht einfach da dran gelegt. Also diese Forschungsgruppe hat wirklich einen sechsten Finger 3D gedruckt. Also er sieht eher so ein bisschen aus wie so ein Robotfinger, also nicht wie so ein mit so Haut oder so. Ne? Und der wurde dann wirklich mit, ich weiß nicht genau, wie die das gemacht haben, aber da wurde die elektrische Aktivität der Unterarmmuskulatur genutzt und verbunden mit diesem Ersatzfinger, also von außen wurde das verbunden, sodass du diesen sechsten Finger auch bewegen konntest. Also die Probanden konnten den sechsten Finger auch bewegen. Und die wollten dann eben, haben denen bestimmte Aufgaben gegeben und haben dann am Ende versucht rauszufinden mit einem Fragebogen, wie nach dieser Zeit der Experimente die einzelnen Probanden diesen sechsten Finger wahrgenommen haben. Ob die den irgendwann als seltsam wahrgenommen haben oder ob das irgendwann nachgelassen hat, ob es irgendwann sich natürlich angefühlt hat und ob man irgendwie auch dann das Gefühl hatte, ja, das gehört zu mir, so wie alle anderen fünf Finger auch. Und die hatten dann so Aufgaben, dass sie beispielsweise Musik gehört haben und dann diesen sechsten Finger so ein bisschen dazu bewegen sollten. Oder die hatten so ein Tablet, wo dann so Klaviertasten klaviertastenähnliche Bilder gezeigt wurden und sollten dann bestimmte Tasten drücken, ne, auf dem Tablet mit ihrem sechsten Zusatzfinger. Und die Steuerung, das fand ich nämlich am spannendsten, die hatten die alle total schnell raus. Also die konnten den sehr schnell, sehr gut bewegen. Aber dass sich dieser Finger irgendwann wie das Körpereigentum angefühlt hat, das war nicht so. Also die ganzen Probanden haben wirklich auch noch am Ende der ganzen Experimentfolge das Gefühl gehabt, ja, dieser sechste Finger, der ist einfach irgendwie so ein zusätzliches Tool, so ein zusätzliches mechanisches Ding, aber es fühlt sich nicht an, als würde der zu mir gehören. Und die haben sogar extra, das sieht nämlich ganz crazy aus, die hatten extra so Handschuhe mit sechs Fingern da, die jeder Proband anziehen musste. Also die haben alle quasi so schwarze Handschuhe angehabt mit sechs Fingern, ja, ne? Also wie sagt man das beim Handschuh 6? Handschuhfinger waren halt da dran, ne? So, ja, dass halt der sechste Finger da reinkam und das dann alles gleich aussah, ne? Weil dieser 3D-gedruckte Robotfinger, der sieht natürlich total crazy aus. Und dann haben die auch so einen kleinen Motor an ihrer Hand gehabt, ne? Mit dieser Unterarmaktivität wurde das ja verbunden. Das sah ja alles crazy aus. Deswegen haben die halt so einen Handschuh angehabt und das sieht sehr, sehr lustig aus. Und saßen dann da mit diesem Handschuh. Was mich an der Studie am meisten genervt hat, diese Feinmotorik-Studie, ist, dass alle Probanden männlich waren. Es waren auch nur 18 Stück. Es waren nur Männer, wo ich denke, die Frauen sind doch auch sehr fein.
Wahrscheinlich ist es von deinem Hormonhaushalt beeinflusst, wie du einen sechsten Finger benutzen würdest, ja?
Deswegen werden, genau.
Man braucht genau unbedingt einen Penis, um diesen Finger zu benutzen.
Okay. Ganz genau, genau. Ja, und das hat mich ein bisschen gestört. Vielleicht hätte man das irgendwie, und die Studie ist auch sehr klein natürlich, aber es ist ein ganz interessantes Experiment. Und es gibt noch eine andere Studie, weil es gibt ja Menschen, die brauchen gar keinen 3D-gedruckten Zusatzfinger, sondern die werden schon mit sowas geboren. Also es gibt tatsächlich, man nennt es Polydaktylie, heißt das. Dann wirst du mit einem zusätzlichen Finger oder einem zusätzlichen Zeh geboren. Und normalerweise wird es ja als Störung oder als Krankheit betrachtet. Das ist halt unnormal, ne? Eine Anomalie halt. Ne? Aber die haben auch verschiedene Experimente mit Leuten gemacht, die diese Polydaktylie aufweisen. Und da hat man gemerkt, ja, die haben klare motorische Vorteile, die Leute mit 5 Fingern überhaupt nicht erfüllen können oder nicht so gut. Also bestimmte Bewegungsaufgaben haben die mit denen gemacht und die haben das richtig gut hingekriegt. Viel besser als Leute mit 5 Fingern, was mich jetzt irgendwie gar nicht so wundert. Also ich wäre ziemlich dafür, einen sechsten Finger zu haben.
Ja. Frage ist, wofür können die dann, wenn du jetzt auch Klavier spielen sagst, können die dann besonders gut Rachmaninow spielen? Der soll ja so riesige Hände gehabt haben.
Ja. Ich habe eher gedacht, für mich wäre der sechste Finger super, wenn ich PlayStation spiele. Weil ich bei vielen Spielen merke ich, und da sind wir, also wir reden ja sehr gerne über das Problem bei Geschlechtern, ich habe das Gefühl, beim PlayStation-Controller, meine Hände sind halt kleiner und feiner als von Männern. Und ich merke, dass mir dieser Controller manchmal zu groß ist, dass ich den immer wieder neu in die Hand nehmen muss und so. Also bei Spielen, wo man halt sehr schnell agieren muss. Ne? Und ein sechster Finger wäre halt super, weil ich muss auch ständig irgendwie meine Finger wechseln vom Joystick wieder auf die Knöpfe und so. Und wenn ich einen sechsten Finger hätte, ich wäre so viel besser in Call of Duty. Ich würde so viel besser performen können. Also ich finde das richtig gut.
Es gibt Leute, die können mit einer Hand einen PlayStation-Controller bedienen. Die haben sich das antrainiert. Und für die ist bestimmt auch ein sechster Finger nochmal ein gutes Upgrade. Für mich wäre es, glaube ich, gut.
Bei Tetris geht das vielleicht.
Ich mache immer den Fehler, im Supermarkt keine Tasche mitzunehmen und habe dann alles so in einer Hand. Und da ist oft, dass dieser eine Finger würde den Unterschied machen, dass es nicht peinlich wird und alles gleich runterfällt.
Ja, genau, dass du dann das Orangennetz einmal so durch den sechsten Finger noch so durchziehen kannst und dann kannst du das alles tragen. Mhm. Richtig, ja, das wäre gut.
Aber wie nennen wir denn den sechsten Finger?
Ja, genau, habe ich mich auch gefragt, weil es gibt ja den kleinen Finger und den Ringfinger. Ja. Aber das, ich weiß es nicht, ist es dann der kleinste Finger?
Der kleinste,
es gibt dann den Ringfinger, den kleinen Finger und den kleinsten Finger.
Ja, oder wird auch durch seine Funktion irgendwann benannt. Der Orangennetzhalterfinger oder der hohes C-Finger, oder?
Ich meine, es gibt ja auch nicht Ring-C und Mittel-C und Zeige-C und so. Da habe ich mich auch gefragt, haben wir für Zehen eigentlich irgendwelche Namen? Nee,
das frage ich mich oft. Aber es hat sich ja, glaube ich, so eingebürgert, dass man sagt Zeige-C, Mittel-C. Obwohl, wer zeigt mit seinem Zeige-C?
Zeig nicht mit dem C auf andere Leute, das macht man nicht, Julia.
Ich kann nur mit meinem großen C zeigen. Kannst du mit deinem Zeige-C zeigen? Nee, ich probiere es gerade unter dem Tisch aus.
Ich kann die auch nicht unabhängig voneinander bewegen. Aber also ich freue mich sehr auf die Cyborg-Forschung. Mhm. Ich habe sehr viele Wünsche, was ich gerne an mir alles upgraden würde.
Ihr könnt uns ja mal schicken, was ihr gerne hättet als weiteres Körperteil beispielsweise.
Genau, wenn ihr mit der Anzahl eurer Körperteile zufrieden seid. Wir freuen uns übrigens immer sehr über Themenvorschläge. Auch das könnt ihr uns schicken. Mhm. Denn auch dieses Thema, der sechste Finger, haben wir von einem treuen Hörer zugeschickt bekommen. Und wir fanden es super. Deswegen haben wir es euch gerade mal hier erzählt. Wenn ihr noch Themenideen habt, schickt uns das gerne über WhatsApp. Unsere Nummer ist die 0174 4321 508 oder schreibt uns ganz klassisch eine Mail an faktab@swr2.de.
Ich habe was gefunden, da dachte ich mir so, oh mein Gott, das muss ich unbedingt Sina vorspielen. Und es ist ein Sound. Eine Sekunde.
Ja, das sind irgendwelche Raben. Das sind Dohlen.
Das sind Dohlen.
Ich bin nämlich Hobby-Ornithologin, wie treue HörerInnen wahrscheinlich schon wissen. Und die sind ja auch überall in Holland, ne? Ich bin ja immer öfter mal in Holland gewesen und da fliegen die ja überall über die Straße und deswegen kann ich das sehr gut erkennen. Ja,
krass.
Die sind süß.
Ja, aber du hast da nicht nur Dohlen gehört, sondern du hast ein kompliziertes, demokratisches Abstimmungsverhalten von Dohlen gehört, die sich gerade entscheiden, wann sie denn vielleicht zum Frühstück gemeinsam aufbrechen wollen. Das ist.
Ist es wirklich so? Also ist die Aufnahme wirklich von sowas dann entstanden?
Ja, die Aufnahme ist von Dohlen, die in einem Baum sitzen und sich vermutlich gerade darauf einigen. Es ist eine Studie eines britisch-spanischen Forschungsteams, die Woche rausgekommen ist. Die haben eben Dohlen beobachtet und sie haben rausgefunden und belegen können, sie haben mit Audios gearbeitet, unter anderem, dass sie wohl demokratisch organisiert sind. Also wenn sie aufwachen, dann fliegen sie nicht einfach los zum Frühstücken, sondern es wird zusammen gegessen, ja? Wir gehen alle gemeinsam zum Frühstück. Zum richtigen Zeitpunkt einigen sie sich wohl via eine Abstimmung. Also sobald genügend Vögel Dohlen rufen, es geht los, dann geht's auch los. Und das ist ziemlich verrückt, finde ich, dass es eine Option ist, sich in so einem Schwarm von Tausenden von Vögeln zu einigen. Weil also wenn wir hier im Fakt-Up-Team gemeinsam einen Termin suchen und da versuchen abzustimmen, das funktioniert nicht. Das werden auch viele von euch wissen, wenn man versucht, einen gemeinsamen Termin zu finden, wo alle irgendwie zufrieden sein sollen. Das ist praktisch unmöglich und diese Vögel schaffen es durch hier offene Abstimmung einfach mal unter Tausenden von Vögeln. Das ist verrückt.
Die machen das aber auch dann halt direkt, ne? Die machen keinen Doodle-Link oder irgendwie so ein Umfragetool oder so, sondern die machen das direkt. Aber wie läuft das ab? Das heißt, wenn ich jetzt als Dohlen-Mitglied dieser Dohlen-Gruppe sage, okay, ich könnte jetzt langsam los zum Frühstücksraum, dann mache ich qua, qua, qua und ich mache so lang qua, 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 also ich muss dann auch durchgängig, bis der Großteil aller anderen Dohlen das auch macht, ja? Also
genau,
wenn ich mich
so
jetzt schon sehr früh entschieden habe, weil ich schon sehr, sehr hungrig bin und schon richtig Bock habe auf Walnüsse oder was auch immer Dohlen essen, so schlau bin ich jetzt noch nicht bei sowas, dann muss ich so lange krähen, bis ich weiß, der Rest der Dohlen ist auch am Start, also zumindest die Hälfte.
Also es reicht auch keine einfache Mehrheit, sondern im Tierreich sind es tendenziell mehr so 2/3 Mehrheiten, die man dann so kriegen muss. Und dann wird geguckt, wann ist eine Critical Mass erreicht und dann, wann können wir abfliegen. Und es macht ja auch total Sinn, weil irgendwie in einem Schwarm zu bleiben, das schützt ja vor Greifvögeln und kann auch irgendwie helfen, schneller Futter zu finden, wenn mehr Leute unterwegs sind, irgendwie zusammen, deckt man ja mehr Fläche ab und kann besser was finden. Und ich sag mal so, ich fand das so skurril, ich habe mich dann mal in so ein kleines Rabbit Hole begeben und es gibt noch ganz andere Abstimmungsarten im Tierreich, die auch sehr, sehr kurios sind. Beispielsweise bei den afrikanischen Wildhunden, ja? Da klingt das Abstimmungsverhalten beispielsweise so. Hast du es gehört?
Ja, es klingt eher, als hätte der Hund eine Erkältung oder so und ist am Niesen, oder?
Exakt, die niesen. Also die fangen an zu niesen, wenn sie Bock haben, jetzt jagen zu gehen. Und wenn alle, das sind kleinere Gruppen als bei den Dohlen, oder wenn genug Leute sagen, ja, hab Bock auf die Jagd, ich niese jetzt auch, dann geht's los. Das ist richtig cool, oder?
Das ist ja mega süß.
Ja.
Also, und das finde ich auch ganz süß. Vielleicht können wir das auch einführen hier.
Auf jeden Fall. Also wenn ich bereit bin für die Aufnahme, niese ich. Und dann, wenn ihr auch niest, dann können wir loslegen. Ja, Meerkatzen sind zum Beispiel auch demokratisch organisiert. Die fangen an zu singen, wenn es darum geht.
Was sind nochmal Meerkatzen? Meerkatzen sind
keine Katzen, sondern Affen. Auf jeden Fall. Meerkatzen haben auch lange Schwänze und sie stimmen sich ab, indem sie sich ansingen. Erdmännchen, die schreien, wenn sie weiterziehen wollen. Und Rothirsche sind auch demokratisch organisiert. Da geht es zum Beispiel darum, wenn man ein Päuschen macht und immer so rumzieht, dann müssen erst so ungefähr mindestens 60% der Leute aufgestanden sein, bis sie dann alle zusammen weiterziehen. Also es ist nicht so, dass es dann irgendwie so ein Hirsch gibt, der sagt, wir gehen jetzt weiter, sondern es sollen sich schon so alle ganz wohl fühlen dabei, ne? Schwäne,
nicht
die
der irgendwie mit dem größten, ich hätte irgendwie gedacht,
mit
so
größten Geweih. Hirsche,
ja, der mit dem größten Geweih sagt, so Leute, wir gehen jetzt weiter, so, na, ich will noch nicht, okay, aber dein Geweih ist größer, also muss ich mich anpassen und laufe mit.
Oder die mit dem größten
auch
Geweih.
Demokratisch.
Ja, müssen sich vielleicht am längsten ausruhen, weil es ja so schwer ist.
Ja, richtig.
Ja, Schwäne, die nicken zum Beispiel, wenn sie alle ready sind, abzuheben und wieder weiter
Was?
Zu fliegen.
Ja. Wie die nicken?
Ja, die nicken so mit dem Kopf.
Aber sind Schwäne auch in Gruppen?
Ja, das wundert mich auch. Ich weiß, wenn sie in Gruppen unterwegs sind, dann machen sie das wohl.
Aber wie süß sieht das denn aus? Weil Schwäne haben ja auch so einen ewig langen Hals. Und dann, das habe ich noch nie gesehen. Das werde ich bei meinem nächsten
Ich muss das auch mal hier auf dem Rhein, genau, beobachten.
Ja, werde ich das beobachten.
Ja. Und afrikanische Büffel, da frage ich mich auch, wie die das machen. Die mitteln die Blickrichtung aller ihrer Kompagnons und aus dem Mittel der Blickrichtung wird dann entschieden, wo denn weiter hingegangen wird.
Oh, sehr feinfühlig.
Wir lernen heute so viel über die Biologie von Tieren. Genau, und es gibt natürlich ja auch viele Tiere im Tierreich, die nicht demokratisch organisiert sind, ne? Die irgendwie einen Anführer haben oder sogar in der Monarchie vielleicht organisiert sind.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
Ne? Bienen mit ihrer Königin, da ist ja auch viel hier über die Abstammung geregelt. Unter anderem aber auch bei den Tüpfelhyänen spielt die Abstammung eine Rolle. Also die Tüpfelhyänen-Anführerin, die gebärt eine neue Tüpfelhyäne und vererbt dann möglicherweise die Leitrolle an sie. Stichlinge, das sind Fische, die wählen sich ihre Anführerinnen, Anführer nach dem Aussehen, also wer am schicksten ist.
Aber wird das demokratisch abgestimmt?
Das fand ich sehr, sehr lustig. Das ist auch so eine Mehrheitsentscheidung. Also die meisten, die den dann am besten genährt oder die glattesten Schuppen haben. Aber oft, das ist halt so eine Schwarmintelligenzentscheidung und oft sei die Gruppe auch auf dem Holzweg. Dann müsste man sich wieder umentscheiden.
Ach so, wirklich? Dass sie dann merken so, also irgendwie bringt er das nicht so richtig. Unser demokratisch gewählter Anführer müssen wir Neuwahl beantragen. Und dann wird es neu gewählt. Ja gut.
Also, dann schwenkt die Schwarmintelligenz um, dass sie vielleicht doch nicht die beste Entscheidung getroffen hat. Dann nach Alter.
Stell mal vor, wie schrecklich. Achso, sorry. Ich möchte zu allem immer irgendwas sagen, weil ich finde es so total krass. Weil wie äußert sich das denn, wenn du dann der Stichlingsanführer bist? Hast du ja den übelsten Pressure, weil du weißt, es kann ja auch ganz schnell wieder vorbei sein, so, ne? Und das stelle ich mir sehr stressig vor als Stichlingsanführer, wenn du denkst, okay, ich habe es geschafft, ich hab die Kontrolle, ich darf jetzt keine Fehler machen. Ja, wir schwimmen jetzt mal den Fluss hier lang. Und dann so, oh scheiße, das war eine schlechte Idee. Ich hoffe, die sind jetzt nicht enttäuscht. Ich hoffe, die wählen mich jetzt nicht ab. Und was passiert mit dem, der abgewählt ist? Stirbt der?
Wird er dann verstoßen? Also ich würde mal davon ausgehen, dass bei diesen Fischen einfach eine Umentscheidung getroffen wird und die auch nicht nachtragend sind. Ich glaube, Fische sind nicht nachtragend.
Ich glaube, auch Fische sind nett. Julia, du hast bestimmt auch schon mal vom Broken Heart Syndrome gehört, oder?
Oh ja, ja. Das sind doch diese Herzprobleme, die auftreten können, wenn man eigentlich rein psychisch durch eine Trennung oder so belastet ist, ne?
Genau, richtig. Ne? Es wird auch Takotsubo-Syndrom genannt. Mhm. Das ist ein japanisches Wort. Und richtig, das ist fast so ein bisschen wie ein Herzinfarkt. Also die Symptomatik ist sehr ähnlich. Aber dein Herz hat da nicht irgendwie eine Durchblutungsstörung, weil da irgendwie ein Blutgerinnsel ist oder so, sondern das wird durch die übermäßig große Ausschüttung von Stresshormonen ausgelöst. Und genau, das tritt unmittelbar nach extrem emotionalen Situationen auf, wie du sagst, Trennung, Todesfall von einem geliebten Menschen oder sowas. Also Menschen können tatsächlich an Liebeskummer sterben, das weiß man eben. Also man kann auch davon sterben tatsächlich, das ist wirklich gefährlich. Broken Heart Syndrome, alle Songtexte, die irgendwie gleichzeitig Death und Love im Inhalt haben, die sind nicht überdramatisiert, sondern hiermit medizinisch einwandfrei bestätigt, das Broken Heart Syndrome. Und am Universitären Herzzentrum in Lübeck wurden jetzt Daten ausgewertet von fast 2500 Menschen, die genau an diesem Takotsubo-Syndrom gelitten haben. Und ich finde super, was rausgefunden wurde. 37% von diesen Menschen haben dieses Takotsubo-Syndrom bekommen wegen einem emotionalen Auslöser. Mhm. Und von diesen 37%, es waren also ungefähr 1000 Menschen von denen, 96% von diesen 1000 Menschen hatten einen negativen emotionalen Auslöser und 4% einen positiven.
Huch, was ist da denn los?
Man kann also auch diesen Effekt haben, wenn man ein sehr positives emotionales Erlebnis hatte.
Okay.
Das fand ich sehr, sehr lustig. Also man ist nicht nur, man kann nicht nur an traurigen Sachen irgendwie zugrunde gehen. Nein, Leute, nehmt euch in Acht, wenn irgendwas Positives, irgendwas Tolles passiert. Auch das kann eure Gesundheit schädigen. Auch da könnt ihr das Broken Heart oder auch das Happy Heart Syndrome, wie es in der Studie hieß, bekommen. Und dabei draufgehen. Ist das nicht traurig? Man kann sich über gar nichts mehr freuen.
Das ist so dramatisch. Das ist so bittersweet. Das ist ja schlimm. Dann sind wir am besten alles, um für unsere Gesundheit am meisten zu tun, einfach ganz monotone, freudlose und trauriglose Menschen. Aber dafür können wir weder dem einen noch dem anderen sterben.
Genau, richtig. Ist es nicht auch in irgendeiner Religion eigentlich das Ziel, dass man nicht glücklich und nicht unglücklich ist?
Ist es diese Askese, von der du sprichst?
I don't know. Aber es ist auf jeden Fall, also die wussten auf jeden Fall, Happy Heart Syndrome, Broken Heart Syndrome. Nee, wir wollen beides nicht. Also bleiben wir am besten in einem neutralen Gefühlszustand. Was aber sehr witzig war in der Studie, der größte Anteil der Leute, die an diesem Happy Heart Syndrome erkrankt sind, waren Männer. Also für Männer ist es besonders schlimm, wenn irgendwas sehr Gutes, Positives passiert, die müssen sich besonders in Acht nehmen, dass sie dann nicht so ein Herzinfarkt-ähnliches Problem bekommen.
Oh, krass.
Fand ich sehr witzig.
Liegt es daran, dass Männer traditionell weniger so erzogen werden, dass sie sich emotional gut regulieren können?
Ja, vielleicht hatte das einen Sinn. Vielleicht hatte das einen Sinn, weil Männer eben sehr anfällig sind dafür, wenn sie positive Erlebnisse haben, dürfen sie Gefühle eigentlich nicht zu sehr zulassen, weil es ihrem Herzen nicht gut tut. Und das ist echt ein Problem, weil ja hier in unserer Gesellschaft immer mehr darauf angelegt wird, dass Männer Gefühle zulassen. Aber vielleicht ist es medizinisch eher eine schlechte Idee und Männer sollten eigentlich emotional kalt bleiben.
Das ist natürlich also eine bessere Frage, aber erst die Henne oder erst das Ei da? Ne? Ist das Problem eigentlich, dass sie es nicht gelernt haben und es deswegen nicht können? Oder sollten sie es wirklich nicht tun?
So meinst du das?
Werden deswegen nicht dazu erzogen?
So meinst du, dass es sie einfach, weil sie es nicht gelernt haben, auch gar nicht mit positiven Gefühlen irgendwie klarkommen?
Ja, ja, das wäre jetzt meine Theorie dazu.
Ja. Ich kann hier mal die Top 3 Gründe nennen, weswegen Männer oder weswegen eben diese Personen am Happy Heart Syndrome erkrankt sind. Die Top 3 waren irgendwelche Geburtstags- und Familienfeiern. Dass das emotional irgendwie zu aufregend war, weiß ich nicht, ob das dann unbedingt happy oder broken heart
ist. Ja, wollte auch gerade sagen, also meistens enden die doch dramatisch.
Richtig, richtig, genau, wenn es irgendwie Stress gibt, weil der Onkel wieder irgendwie anstrengend war oder so, könnte ich mir auch vorstellen, dass es eher ein anderer Auslöser war. Ja. Romantische Situationen und Dates können auch das Happy Heart Syndrome irgendwie auslösen. Hochzeit war das andere in den Top 3, dass eine Hochzeit emotional zu positiv ist. Sodass man irgendwie da auch umkippen könnte. Außerdem wurden als Gründe auch noch genannt mitreißende Tanz- und Theateraufführungen, fand ich sehr süß. Kann man sich natürlich als Darsteller oder Darstellerin sehr geehrt fühlen. Oh, da ist sogar einer der Zuschauer ist sogar am Happy Heart Syndrome erkrankt. So gut war unsere
Stell dir mal vor, das steht dann so in der Theaterrezension drin.
Ich fand das Stück so emotional aufregend, dass ich danach ins Krankenhaus musste. Auch schön, ja. Okay. Emotionale Familienzusammenführungen sind auch Happy Heart Syndrome Kandidaten. Und das erste Mal den Enkel im Arm halten hatte wohl auch einer der Menschen in der Studie. Mhm. Der hatte den Enkel das erste Mal im Arm und das hat er nicht verkraftet. Das ist wirklich unfassbar süß, ne? Auch ein bisschen dramatisch, aber süß, ja. Mhm. Und der Sieg der Lieblingsmannschaft. Das war auch einer der letzten Sachen, ne? Also,
jetzt müssen wir mal hier in Frankfurt oder Lautern nachfragen. Die haben jetzt den Aufstieg in die zweite Liga wieder sich gesichert. Wie es in den Krankenhäusern aussieht.
Genau, direkt mal die Erhebung setzen. Ne? Also sind die meisten dann irgendwie wegen übermäßigem Alkoholkonsum oder vielleicht einige auch am Happy Heart Syndrome. Happy Heart Syndrome, weil Frankfurt gewonnen hat. Ist schon sweet. Ist schon sehr süß.
Ja, okay. Kann das noch durch irgendwas anderes ausgelöst werden, außer irgendwie jetzt durch emotionale Trigger, also tatsächlich auch körperliche Trigger irgendwie?
Ja, also tatsächlich, ich bin ja keine Medizinerin, ne? Also ich habe mir das mal genau angeguckt. Das heißt übrigens Takotsubo-Syndrom. Takotsubo sind so Tintenfischfallen. Die sehen so ein bisschen Krug.
Tintenfischfallen?
Also, ja, genau. Also daher kommt überhaupt dieser japanische Name. Eine Tintenfischfalle ist einfach so ein Krug. Da geht der Tintenfisch rein, aber der kommt da nicht mehr raus. Die ist irgendwie so oval, würde ich sagen, so ein ovaler Krug. Und dieses Syndrom wird Takotsubo-Syndrom genannt, weil die linke Herzkammer bei diesem Syndrom so eine ähnliche Form auf einmal bekommt wie so eine Tintenfischfalle. Deswegen haben die das so genannt. Ne? Also das kann natürlich auch durch andere Sachen ausgelöst werden, ne? Wenn dann sowas im Herzmuskel passiert. Ich habe noch ein sehr schönes Beispiel gefunden für eine Dame in England. Die hatte auch dieses Broken Heart Syndrome, also dieses Takotsubo-Syndrom bekommen. Auf einer Hochzeit auch tatsächlich. Mhm. Aber nicht, weil die Hochzeit irgendwie so emotional war. Sondern sie hat am Buffet einen riesigen Löffel Wasabi gegessen, weil sie dachte, es wäre Guacamole.
Oh nein!
Und dadurch
war wahrscheinlich die Enttäuschung so groß.
Wollte ich gerade sagen, ich liebe Guacamole. Also ich kann es voll verstehen, wenn man dann denkt, geil, so ein Riesenlöffel Guacamole und da reinbeißt und dann ist es Wasabi. Da hätte ich auch Broken Heart bekommen, muss ich sagen.
Mann,
das ist schon sehr enttäuschend.
Ja. Wir haben ja gerade schon über Filme auch gesprochen oder Theateraufführungen. Ich habe dann direkt auch an Filme gedacht, gerade wo du über das Broken Heart Syndrome
hast. Hattest du mal Broken Heart bei einem Film?
Nee, aber ob Filme das auslösen können oder ob wir in Zukunft irgendwelche Warnhinweise brauchen irgendwie, ne? So und so viele Menschen haben dann schon vielleicht zu emotional, zu traurig, zu lustig. Auf jeden Fall, Filme haben sich auch Forscherinnen und Forscher angeguckt. Und zwar der letzten 50 Jahre. Moment, ich muss kurz nochmal nachgucken. Die letzten 70 Jahre. Und zwar, wie da Berufe dargestellt werden, ne? Ob sie überhaupt gezeigt werden, bestimmte Berufe, Berufsgruppen, ob sie besonders positiv dargestellt werden, eher negativ konnotiert werden. Und lass doch mal ein kleines Ranking machen, was denkst du denn? Also es gibt jetzt hier, ne, diese Berufe, die ich dir gleich sage, musst du jeweils einordnen auf, werden eher positiv dargestellt in den letzten 70 Jahren oder werden eher negativ dargestellt?
Allen Filmen, ne? 70 Jahre.
Okay, genau, 70 also Jahre Filme, 1950. Sie haben sich 136.000 Filme angesehen, da die Untertitel analysiert. Mhm. Und das heißt, es ist wirklich eine große Datenbasis, die sie haben. Aber es sind US-Filme, falls das einen Unterschied für dich macht. Oder also
bestimmt
die
US-Untertitel. Macht das einen Unterschied.
Okay, bestimmt, also fang an mit der Polizei. Positiv oder negativ?
Ja, immer negativ.
Absolut richtig. Tänzerinnen und Tänzer?
Das ist schwer, oder? Also von was für Tanzstilen sprechen wir?
Ist nicht genau definiert, das ist der Überbegriff. Positiv. Sehr gut, sehr gut. Dealer?
Dealer?
Mhm.
Für Gemälde oder für Drogen oder?
Ich gehe mal aus für Drogen.
Okay, ich versuche gerade natürlich irgendwelche Filme mir zu überlegen, wo die Dealer cool sind. Aber nee, das ist natürlich wahrscheinlich negativ.
Ja, korrekt. Astronauten?
Astronauten sind immer toll, Helden.
Natürlich,
positiv.
Natürlich.
Aber auch in der wahren Welt.
Auch in der wahren Welt. Natürlich. Nonnen?
Nonnen? Oh. Ich würde sagen, positiv, oder?
Falsch. Nonnen sind mit die negativst dargestelltesten Rollen und Berufe in Filmen.
Nein,
gemeinsam
echt?
Mit Mönchen, direkt neben Dealern und Polizei. Was ist da los, habe ich mich gefragt.
Okay, aber generell wahrscheinlich alle religiösen Personen, oder? Werden irgendwie negativ dargestellt. Klar,
also,
die Kirche ist immer böse.
Bei Nonnen und Mönchen wurde es jetzt, also sind dann die Überbegriffe, ne? War es vor allem. Mhm. Und dann noch Koch, habe ich noch rausgesucht.
Köche?
Mhm.
Boah, also ich habe ja viel gekellnert und für mich waren Köche auf jeden Fall was Negatives. Sie waren immer aggressiv, waren immer im Stress. Aber wahrscheinlich sind Köche positiv, oder?
Ja, die sind positiv dargestellt, ja. Tatsächlich. Und hier bei Astronauten kann man halt voll krass sehen, sie haben in den 50ern angefangen, das so in den 60ern, ne, mit Gagarin im Weltall und auch der Mondlandung auch Astronautinnen und Astronauten in Filmen viel krasser vorgekommen sind. Und dann in den 70ern droppt es und dann steigt es wieder langsam. Mittlerweile ist ja Sci-Fi auch ein großes Ding. Und Journalisten hatten in den 50ern ein Peak in der positiven Darstellung, in den 80ern eine große Krise offenbar und jetzt ist es so mittelbeliebt oder wird mittel dargestellt.
Und aber das ist ja cool. Das kann man ja wahrscheinlich auch irgendwie zurückführen, oder? Also auf irgendwelche, wie du gerade sagst, auch mit Gagarin und so, also auf irgendwelche gesellschaftlichen oder geschichtlichen Sachen, die da passiert sind. Ne?
Ja,
also
das sagen sie auch.
Irgendeine Affäre, hier, wie heißt der, der Typ, der die ganzen Sachen gefälscht hat, die ganzen Spiegelartikel gefälscht hat.
Moreno?
Velotius.
Ah nee, andersrum. Moreno war der,
genau,
das aufgedeckt hat.
Der hat's aufgedeckt, genau, Velotius. Seitdem sind Journalisten wahrscheinlich in deutschen Filmen auch vielleicht mal eine Weile sehr schlecht weggekommen.
Ja. Ja, nee, also auf der einen Seite, klar, Filme spiegeln unsere Wirklichkeit auch wieder, ne? Also wenn es um bestimmte Berufsbezeichnungen gibt, die dann nicht mehr aktuell sind oder wenn es um eher handwerkliche Berufe gibt, die einfach weniger heute in Filmen repräsentiert werden als früher.
Ja.
Aber auf der anderen Seite machen die Filme auch unsere Wirklichkeit, ne? Das muss man sich halt auch immer bewusst sein, dass sie Vorbilder sein können oder gerade auch, es gibt ja Korrelationen, beispielsweise als Mad Men rauskam, das ist diese Serie über eine Werbeagentur,
diese Dystopie, ne?
Typen.
Achso, nee.
Nee.
Mad Max.
Obwohl, man könnte auch sagen, es ist eine Dystopie, was man da sieht. Aber dann gab es auch mehr Bewerbung auf Marketingkurse, ne, in der Gesellschaft. Oder Akte X hat möglicherweise Frauen dazu gebracht, sich mehr auf STEM-Sachen zu bewerben. Ne? STEM, so
ich wollte auch gerade sagen,
Sachen.
Also ich kann als Physikerin, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich bin total happy, dass Robert Downey Jr. natürlich in Iron Man einfach so einen coolen Physiker spielt. Ne? Mhm. Und das ist einfach auch die Darstellung von Physikern nicht mehr so nerdy ist, sondern dass mittlerweile einfach so krass, super intelligente, coole, schlaue und schnelle Personen sind. Also ich habe ganz sicher, ich bin mir ganz sicher, dass gerade durch die ganzen Marvel-Filme oder so, da das Bild des Physikers und der Physikerin irgendwie nach oben geht.
Aber also ich tippe ja drauf, dass wenn man sich das weiter anguckt, dass ab 2020 auf einmal Virologinnen und Virologen in Filmen sehr gut dargestellt werden, sehr positiv, besonders. Doch, ist jetzt ja, oder auf jeden Fall viel mehr vorkommen als früher, oder? Also diese,
ja, stimmt.
auch wenn man sich jetzt anguckt, was an Filmen dann verarbeitet werden wird, das wird bestimmt ein großes Ding werden.
Das finde ich total, finde ich sowieso total toll bei so Medien, auch bei Büchern oder bei allen Sachen, wenn Menschen irgendwie sich beeinflussen lassen von sowas, ne? Oder wie sich das gegenseitig befruchtet, kann man ja auch so sagen. Das ist ja bei Science-Fiction-Filmen auch ganz viel gewesen, dass Menschen sich irgendwelche Sachen ausgedacht haben und irgendwelche baldigen Wissenschaftler dann auch so beeindruckt waren von dem DeLorean, der durch die Zeit reisen kann, dass sie denken, ich möchte daran forschen und so. Ne? Und dann wird das, geht das immer so weiter. Das ist ganz süß.
Ich habe beispielsweise auch mal untersucht in einer Serie, wie Wissenschaftler oder Wissenschaft dargestellt wird. Es ist immer so, Hauptsache weißer Kittel und Mikroskop, ist dann egal, welche Forschungsrichtung so ungefähr.
Ja, so war es früher, ne?
Oder auch also Journalisten, ne? Oft in Filmen so wahnsinnig investigativ und immer unterwegs und immer unter undercover, aber ja, Real Life ist halt, sage mir die 20 Möglichkeiten, um auf einem Schreibtischstuhl zu sitzen und den Kopfhörer zwischen Schulter und Ohr einzuklemmen und nebenher zu tippen. Also, das fand ich auch mal interessant, wie realistisch Berufe dargestellt werden im Film, das zu untersuchen.
Was ich auch witzig finde bei Polizisten und Polizistinnen, ne? Wenn ich einen Film gucke und ich sehe, da läuft ein Polizist in einer Uniform rum, weiß ich halt direkt, ja, das ist der Loser, der wird nichts hinkriegen, der wird mit der Situation überfordert sein. Wenn irgendwo ein Polizist nicht in Uniform rumläuft, wie Bruce Willis oder so, dann weiß man so, ja, der wird alles im Griff haben, der wird es richtig gut managen alles, ne? Oder halt dann irgendwelche Superhelden. Aber wenn Polizisten eine Uniform anhaben, sind es meistens die nichts auf die Kette kriegen oder die mit der Situation halt völlig überfordert sind.
Zack,
Film.
Haben wir schon eine Hypothese für die nächste Bachelorarbeit. Leute, genau, wenn ihr Filmwissenschaft studiert, macht das mal.
Man sagt ja immer, mach keine Wissenschaft raus.
Doch, Leute, macht
aber
mach
doch
raus.
Mal.
Ja.
Mach doch mal eine Wissenschaft raus. Man kann
macht
immer
mal
nur
eine
dazu lernen.
Ja, und schickt uns dann. Und wir quatschen darüber hier bei Fakt ab. Sina, war mir eine Freude.
Julia.
Und
mir
Leute,
auch.
Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es darum geht, eine Woche Wissenschaft zusammenzukehren, was für alles erforscht wurde an kuriosen und spannenden Dingen. Bis dann.
Bis dann.
Die Redaktion hatten Sophie König und Chris Eckert. Idee Christoph König.